ببداية الثورة، بالفترة اللي التقينا فيكي أول مرة كان في حالة حماس شديد للموضوع، وأنا صرت ومثل غيري وبدي أدور بكافة الاتجاهات لشوف أنا كيف بدي أخدم، كيف بدي ساعد بالطريقة اللي أنا بقدر فيها.
Als alles anfing, waren die Leute sehr aufgeregt und alle meinten, großartige Dinge würden geschehen. Wir dachten, wir erleben nun, wie sich unsere Zukunft in Kürze komplett verändert. Natürlich zum Besseren. Es war eine große Bewegung. Aber nach und nach ging es immer mehr in eine andere Richtung.
Damaskus, Mun Amour, fünf Freunde in Syrien. Ein Feature von Karin Leukefeld.
Wenn ich in Syrien bin, treffe ich meist Amma und seine Freunde. Wir haben uns vor einigen Jahren in besseren Zeiten getroffen. Damals übersetzte Amma bei Konferenzen, die Deutschland in Syrien organisierte. So haben wir uns kennengelernt.
Okay, you want to introduce yourself?
Well, Amir Saifi, translator and interpreter for the Syrian European Documentation Center in Damascus.
Amir Saifi, Übersetzer und Dolmetscher beim Syrisch-Europäischen Dokumentationszentrum in Damaskus.
Amma ist 32, groß, muskulös und raucht so viel, wie er sagt. Er ist christlicher Syrer, war lange mit einer Muslimin liiert. Als sie entschied, wegen einer Stelle nach Lateinamerika zu gehen, trennten sich die beiden. Religion spielt in seinem Leben keine Rolle, sagt er.
My name is Jihad. I'm a student. I study information and media at the University of Damascus.
Jihad ist 26, schlank, wirkt jungenhaft. Drei Schwestern hat er und ist der einzige Sohn seiner palästinensischen Familie, die ursprünglich aus Haifa stammt. Über Religion will er nicht reden, sagt er knapp, als ich ihn frage. Er sei Muslim, das sei alles.
My name is Julia Nasra, 27 years, a mechanic engineer. I work in Wizaret al-Bi'a from 2 years.
Auch Julia ist eine Freundin. Sie ist Ingenieurin und arbeitet beim Umweltministerium.
Julia ist 27. Sie hat lange brünette Haare und lacht gern. Meist trägt sie Jeans und Bluse oder Pulli. Ihre Familie stammt aus Alamiya, das liegt bei Hama im Nordwesten Syriens. Sie sind Ismailiten, eine für ihre liberale Haltung bekannte Gemeinschaft schiitischer Muslime. Julia wurde in Samalka geboren, einem sehr konservativ geprägten Vorort von Damaskus, in dem mehrheitlich Sunniten leben. Bis zu den Unruhen war das kein Problem.
Salim Sabah.
Salim.
بشتغل مكتب تأمين وبشتغل مسرح جامعي.
Salim, er arbeitet in einem Versicherungsbüro und im Theater an der Universität.
Salim ist 25 Jahre. Er ist groß, wirkt gemütlich. Selbst wenn die Lage brenzlig wird, macht er noch Witze, die alle zum Lachen bringen. Er liebt es zu feiern, sagt er, manchmal die ganze Nacht. Seine Familie wohnt in Kassa, einem mehrheitlich von Christen bewohnten Viertel in Damaskus. Als ich ihn frage, zu welcher Religionsgruppe er gehört, winkt er ab und sagt, Syrer bin ich.
Ich bin Safwan Kassam.
I have a degree in sociology. Also degree in sociology. Also master in sociology.
Ich habe einen Abschluss in Soziologie, habe die Qualifikation als Lehrer zu arbeiten.
Educational qualification diploma.
And history.
Und ich habe Geschichte studiert. Außerdem arbeite ich als Sozialberater.
Safwan ist 28. Er ist ein Intellektueller durch und durch. Er liest viel, redet und diskutiert gern. Und er weiß wirklich eine Menge. Safwan ist Druse, eine Strömung des Islam. Dass er sich bis ins Detail mit allen Glaubensgemeinschaften in Syrien auskenne, lege nicht daran, dass er ein religiöser Mensch sei, sagt er. Er hat es von seinem Vater, der ein angesehener Religionsgelehrter und Drusenscheich ist. Der hätte ihm alles beigebracht, auch die ausgeprägte Toleranz. Seit 4 Jahren treffe ich die Freunde in Damaskus. Sie haben sich bereit erklärt, vor dem Mikrofon über die Entwicklung in Syrien zu sprechen. Sie treffen sich mal hier, mal dort, tauschen Ideen aus, Einschätzungen, lachen, streiten. Oft sind sie ratlos. Alle wollen politische Veränderungen in Syrien. Alle sind gegen Gewalt, als wir uns das erste Mal begegnen. Doch im Laufe der Jahre eskaliert die Lage. Aus dem Konflikt wird ein Krieg, der auch ihr Leben grundlegend verändern wird. Angefangen hat alles im März 2011.
Proteste in Syrien. Tausende Menschen gehen seit Tagen in der Stadt Dara gewaltsam auf die Straßen, um gegen das Regime von Präsident Assad zu protestieren.
In der südsyrischen Stadt waren Jugendliche festgenommen worden, die regierungsfeindliche Parolen an die Wände ihrer Schule gesprüht hatten. Der Gouverneur und die Sicherheitskräfte antworten mit Repression. Die Bevölkerung protestiert, Schüsse fallen, Menschen sterben. Öffentliche Einrichtungen werden in Brand gesteckt.
Dabei sind die Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften stärker geworden. 5 Demonstranten wurden getötet.
Präsident Bashar al-Assad schickt eine Regierungsdelegation unter Leitung des stellvertretenden Außenministers Faisal Meghdad nach Dera, um zu schlichten. Die Jugendlichen werden freigelassen, Gouverneur und Polizeichef entlassen.
Die Menschen fordern ein Ende des seit 48 Jahren geltenden Ausnahmezustands.
Die Regierung räumt Fehler ein und kündigt Reformen an. Der Ausnahmezustand wird aufgehoben. Doch die Gewalt geht weiter. In Dera, das in unmittelbarer Nähe der jordanischen Grenze liegt, und in den Grenzgebieten zum Libanon, zur Türkei und zum Irak, kommt es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. In der Türkei gründen die Deserteure der syrischen Streitkräfte eine freie syrische Armee. Als politischer Überbau wird wenig später ein oppositioneller syrischer Nationalrat gegründet. Oppositionelle in Syrien warnen vor der eskalierenden Gewalt und der wachsenden ausländischen Einmischung in den innersyrischen Konflikt.
Es fing damit an, dass wir Gerüchte darüber hörten, dass man uns nicht mehr in Samalka haben wollte. Wir dachten, es sei vielleicht ein Missverständnis. Über Samalka muss man wissen, dass es ein konservatives Viertel ist. Ich bin ja ziemlich liberal und auch in meiner Familie so aufgewachsen. Aber es war für mich einigermaßen akzeptabel dort. Allerdings mussten wir bei unserem Verhalten einiges berücksichtigen. Ich trage kein Kopftuch und wenn ich normal in Jeans und einem kurzärmeligen Pullover, also ganz normal, herumgelaufen bin, war es schon so, dass einige mich ziemlich angesehen haben. Aber allgemein gab es keine ernsthaften Probleme.
Frühjahr 2011.
Im Juni 2011 sitzen wir das erste Mal zusammen. Treffpunkt ist ein kleines Zimmer in der Altstadt von Damaskus. Die Tür zum Innenhof des alten Hauses ist offen. Kaffeetassen stehen auf einem kleinen Tisch in der Mitte des Raumes. Rasch sind die Stühle, eine Couch und das Bett besetzt. Es ist eng. Das Rauchen wird eingestellt. Amal stellt mich den anderen vor. Er wird übersetzen, sich selber aber an der Diskussion nicht beteiligen.
Es ist nicht korrekt, wenn ich mich als Dolmetscher an der Diskussion beteilige. Ich kann meine Meinung später sagen.
Safwan ergreift als erster das Wort. Er ist Mitglied einer säkularen Oppositionspartei, die aus politischen Gründen lange verboten war, nun aber wieder offiziell arbeitet. Er ist geübt im Reden. Aufmerksam blickt er durch die großen Brillengläser.
Syrien hat eine wichtige geografische Lage. Wenn ich über Syrien spreche, meine ich nicht das Syrien, das man seit dem Sykes-Picot-Abkommen 1916 kennt. Ich meine das ursprüngliche Syrien. Es liegt am Mittelmeer und ist wichtig für den Handel und für den Kulturaustausch mit anderen Ländern. Und dann gibt es die Bodenschätze, die Syrien für internationale Konzerne interessant machen. Außerdem ist Syrien das Zentrum eines moderaten Islam und gleichzeitig ein Gebiet, wo Extreme immer miteinander gerungen haben. Also haben wir hier in Syrien einen Konflikt der Supermächte.
Ich glaube, was jetzt im Land passiert, hat innenpolitische Gründe. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie gut die Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei sich in den letzten Jahren entwickelt hatten. Es gab alle diese politischen und ökonomischen Vereinbarungen, aber sie hatten Folgen. Die Orte, wo jetzt die großen Proteste sind, liegen im Umland von Damaskus, in der östlichen Ghouta, in Saqba, Hamouria. Und diese Orte waren bekannt für die Möbelproduktion. Mit den besonderen Wirtschaftsbeziehungen zur Türkei haben aber türkische Möbel den syrischen Markt überschwemmt und diese Leute arbeitslos gemacht.
Ja, wir sollten uns darauf konzentrieren, warum diese Unruhen angefangen haben. Jeder Ort in Syrien hat eigene Gründe. Der Aufstand in Dera hatte beispielsweise andere Gründe als der in Homs. Und das war auch anders als das, was in Latakia, Damaskus oder woanders geschah.
Die Politik von verschiedenen Regierungen hier im Land war immer die gleiche. Das ist der Hauptgrund. Gut, alle haben den gleichen Grund, aber jede Region ist anders.
Nehmen wir zum Beispiel Dera. Das ist Stammesgebiet, wo man andere Lösungswege hätte finden können. Und die Kurden hatten ganz andere Gründe zum Protest als die Leute in Dera. Er hätte schon längst den Kurden die Staatsangehörigkeit geben können und es hätte keine Probleme gegeben.
Aber er hat den Kurden doch die Staatsangehörigkeit gegeben.
2002 hat der Präsident in einer Rede gesagt, er habe von der Situation der Kurden gehört. Als ob er nicht im Land lebe. Wenn er also schon 2002 über die Lage der Kurden in Syrien unterrichtet war, warum hat er bis jetzt gewartet, um wenigstens einer kleinen Zahl von Kurden die Staatsangehörigkeit zu geben? Das Gleiche gilt für den Ausnahmezustand. Darüber wurde seit 2005 diskutiert. Alle diese Themen hält das Regime wie Karten in der Hand. Und wenn die Leute revoltieren, dann kommen sie auf den Tisch.
Sie arbeiten mit dem Volk nicht als Staatsangehörige, als Bürger zusammen. Nein, sie spielen und sagen, wir können unsere Karten ausspielen, wenn wir mal in einer Krise sind.
Safwan sieht mich zweifelnd an und sagt etwas, das die anderen zum Lachen bringt.
Wenn du wieder fährst, verfluche die Syrer nicht. Es ist wirklich alles so kompliziert.
Wir unterstützten die Revolution und waren gegen das Regime. Wir waren aktiv, auch wenn ich meine, dass ich selber eigentlich nichts Besonderes für die Revolution getan habe. Meine Familie war in Salamiyya aktiv, wo wir herkommen. Leider stellte sich später heraus, dass man uns aus religiösen Gründen nicht mehr in Samalka haben wollte.
Sommer 2011.
Im Juli 2011 bin ich wieder in Damaskus. Fast täglich informiert die Regierung über neue Reformen. Die Demonstrationen gehen trotzdem weiter, die Gewalt nimmt zu. Eine Kommission diskutiert ein neues Mediengesetz. Redakteure, Politiker, Juristen und Medienwissenschaftler sitzen zusammen und beraten politische und juristische Fragen. Private und unabhängige Medien sollen im Print, Rundfunk, im Fernseh- und Online-Bereich zugelassen werden. Ein neuer Rundfunkkontrollrat soll eingerichtet werden, der unabhängig von Baath-Partei und Regierung arbeitet. Debattiert wird auch die Ausbildung für Journalisten und Änderungen im Studiengang Journalismus an den Universitäten. Dabei soll auf die mehrjährige Zusammenarbeit mit internationalen Medien wie der Deutschen Welle oder Al Jazeera zurückgegriffen werden. Die Freunde zeigen sich wenig beeindruckt von einem neuen Mediengesetz. Sie machen sich vielmehr Sorgen darüber, wie sehr die unterschiedliche Berichterstattung die Menschen auseinanderbringt.
Es ist Krieg. Und während des Kriegs gibt es auch einen Medienkrieg. Je nach ihren Interessen stellt jede Partei sich auf eine Seite und hält daran fest. Leider sind die Leute total gespalten. Und das Gleiche trifft für die Medien zu. Nehmen wir ein ganz realistisches Beispiel. Al-Dunya TV und Al Jazeera vertreten ja total entgegengesetzte Meinungen.
Realistic example, Al-Dunya, the Syrian TV, and Al Jazeera. in terms of completely contradicting opinions, points of view.
Ob die Leute für Dunya oder Al Jazeera arbeiten, ist egal. Sie sagen das, was ihr Sender will, dass sie sagen.
Niemand ist total ehrlich.
Ehrlich ist nicht das richtige Wort. Niemand ist völlig neutral.
Ich frage, wie eine Lösung gefunden werden kann, wenn die Gesellschaft so gespalten und von den Medien beeinflusst ist.
In dieser Krise legen unglücklicherweise alle Parteien ihr Schicksal anderen Kräften in die Hände. Das Regime vertraut auf Russland, China und den Iran. Und das Gleiche gilt für die Opposition, die bis heute keine klare Vorstellung hat. Auch sie haben sich mit fremden Interessen verbunden. Die einzige Lösung, die es geben kann, ist eine Lösung unter den Syrern selber.
Aber unglücklicherweise gibt es die jetzt nicht. Alle unterlaufen die wirklichen Lösungen. Extremisten. Extremisten auf beiden Seiten bestimmen das Geschehen.
Ich glaube, dass die Türkei vermitteln könnte. Sie haben sich bisher zwischen den beiden Seiten vermittelnd geäußert. Und da die Türkei ihre Hoffnung aufgegeben hat, Mitglied der EU zu werden, wollen sie hier in der Region als Großmacht auftreten. Also könnten sie doch einen innersyrischen Dialog vermitteln.
Jihad hört es nicht zum ersten Mal.
Es ist eine Frage des Willens. Wenn ich wirklich will, kann der Dialog erfolgreich sein. Für mich als Palästinenser ist der Versuch zwischen Hamas und Fatah, sich zu versöhnen, ein gutes Beispiel. Sie haben einen Dialog in Damaskus organisiert, einen in Kairo und einen in Mekka. Und alle sind gescheitert, weil die beiden Parteien nicht an einem Erfolg des Dialogs interessiert waren.
Nachdem die Revolution begonnen hatte, ging es noch eine Weile gut. Doch dann erhielten wir eine Art indirekte Drohung. Wir bekamen diese Nachricht: Ihr seid unsere Nachbarn, wir mögen euch, ihr seid in Ordnung und es gibt keine Probleme. Aber wir wollen nicht, dass Fremde in unserem Viertel bleiben. Es war also eine indirekte Aufforderung an uns, Samalka zu verlassen.
Herbst 2011.
Im Oktober 2011 treffe ich viele Oppositionelle in Damaskus. Manche erzählen von ihren Aktionen, andere von ihrer Inhaftierung. Ein großer Kongress im Semiramis Hotel bringt mehr als 150 von ihnen zusammen. Doch ihre Vorschläge gehen in der anhaltenden Gewalt unter. Deutschland zieht alle Mitarbeiter aus bilateralen Projekten ab. Kein Tourist kommt mehr ins Land. Tausende Syrer verlieren ihre Arbeit. Auch Amma und seine Kollegen vom Syrisch-Europäischen Dokumentationszentrum. Als ich ihn treffe, sitzt er bedrückt zu Hause und raucht eine Zigarette nach der anderen.
The Europeans suspended all their projects in the country back in June. So now it's basically limited to some foreign clients.
Die Europäer haben im Juni alle ihre Projekte im Land gestoppt. Wir haben jetzt noch ein paar Kunden im Ausland, einige EU-Organisationen zum Beispiel, die im Irak arbeiten. Wir sind kurz davor zu schließen. Wir haben viele Angestellte und haben nicht mehr genug Einkommen, um alle Gehälter zu zahlen, die Miete und so weiter. Ich habe normalerweise einen vollen Arbeitsplan. Jede Menge schriftlicher Übersetzungen und Aufträge als Dolmetscher in Workshops, bei Seminaren oder Konferenzen. Und jetzt? Also, es gibt noch ein paar schriftliche Übersetzungen und ein paar andere Aufträge. Aber die Arbeit ist auf dem Nullpunkt.
November 2011.
9 Monate nach Beginn der Proteste gegen den syrischen Präsidenten Assad lässt die Führung nun arabische Beobachter ins Land. Auf Druck der Arabischen Liga unterzeichnete Vize-Außenminister Megdad heute ein entsprechendes Protokoll.
Der jordanische König fordert den Rücktritt von Assad.
Die syrische Führung um Staatschef Assad ist international zunehmend isoliert.
Wenige Tage vor Weihnachten explodieren die ersten Bomben in Damaskus. 40 Sicherheitsbeamte sterben.
Unterdessen gibt es Hinweise darauf, dass die syrische Führung erneut brutal gegen desertierende Soldaten vorgegangen ist.
Die syrische Regierung beschuldigt Al-Qaida.
Die Bundesregierung warnt vor Reisen nach Syrien. Das Auswärtige Amt verschaffte heute seine Sicherheitshinweise für das von Unruhen erschütterte Land.
Wir sind überstürzt geflohen und konnten überhaupt nichts mitnehmen. Unsere Familie genauso wie auch die ursprünglichen Bewohner unseres Viertels. Alle flohen vor den Kämpfen. Das Haus von einem meiner Brüder liegt am Rand von Samalka, sehr nah an einem Kontrollpunkt der Armee. Er war einmal dort, um zu sehen, ob sein Haus in Ordnung sei, und sah, wie sie Sachen aus seinem Haus abtransportierten. Und sie waren noch so unverschämt zu sagen, mach dir keine Sorgen, wir bringen alles zurück. Es reichte ihnen auch nicht zu plündern. Sachen, die sie nicht transportieren konnten, wurden zerstört.
Frühjahr 2012.
Im Februar 2012 bin ich wieder in Damaskus. Die Situation ist bedrückend. Westliche Staaten verweigern alle diplomatischen Kontakte mit der syrischen Regierung. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben ihre Botschaften geschlossen. Sie diskutieren über Waffenlieferungen an die Freie Syrische Armee, während die Bevölkerung in Syrien auf eine politische Lösung hofft. Ein Treffen mit den Freunden kommt nicht zustande. Doch Amar begleitet mich ins Riad Said-Zentrum im Herzen von Damaskus. Hunderte Menschen haben sich hier versammelt, um über einen Verfassungsentwurf zu diskutieren, über den Ende Februar per Referendum abgestimmt werden soll. Als ich Amar auf das Referendum anspreche, macht er seinem Ärger Luft.
Look at the draft constitution. How ridiculous is that? It's tailored to fit the president.
Sehen wir uns diesen Verfassungsentwurf an. Wie lächerlich ist der denn? Er ist maßgeschneidert für den Präsidenten. Der hat 12 Jahre regiert und kann nun weitere 14 Jahre regieren. Und er hat alle Macht, exekutiv, legislativ, judikativ. Er ernennt Minister und stellvertretende Minister, Angestellte, jeden. Und er ist derjenige, der Veränderung für die Verfassung vorschlagen darf. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Mann an der Macht bleiben will, solange er kann. Er hat wirklich vor, das Land für immer zu regieren. Und nach ihm sein Sohn. Vielleicht sollten wir dieser Farce von Verfassung noch einen abschließenden Artikel hinzufügen, in dem es heißt, dass die syrisch-arabische Republik fortan ein syrisches Königreich ist.
Ein Drittel der Syrer beteiligt sich an der Abstimmung. Die Verfassung wird angenommen. Oppositionelle haben das Referendum boykottiert. Die Amtszeit des Präsidenten ist fortan auf 2x7 Jahre begrenzt. Artikel 8, der die herausragende Position der arabischen sozialistischen Baath-Partei festschrieb, wird gestrichen.
April 2012.
Wenn überhaupt jemand in der Lage wäre, das Blutvergießen in Syrien zu beenden oder zumindest einzudämmen, dann wohl er.
Der UNO-Sondervermittler für Syrien, Kofi Annan, vermittelt einen Waffenstillstand.
Der UN-Sicherheitsrat in New York hat den Einsatz einer ersten Beobachtermission für Syrien beschlossen.
Der Einsatz der UN-Beobachter in Syrien stößt auf Schwierigkeiten. Die Regierung versucht offenbar, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Nach nur wenigen Tagen geht die Gewalt weiter.
Die syrische Opposition hat den Friedensplan des UN-Sondergesandten Annan für gescheitert erklärt und eine Verschärfung der militärischen Auseinandersetzungen angekündigt.
Juni 2012.
Die USA, Russland und mehrere andere Staaten haben heute erneut versucht, den blutigen Konflikt in Syrien zu entschärfen. Auf einem Treffen in Genf sprachen sie sich für eine Übergangsregierung aus.
Das ist wirklich, was mich so traurig macht und verzweifeln lässt. Die Freie Syrische Armee hätte wissen müssen, dass wir sie unterstützt haben. dass wir vom ersten Tag an ihrer Seite waren. Wir haben die Revolution unterstützt und ich dachte, wir seien wie eine Hand. Wir haben ihnen gesagt, dass sie alles über uns in Erfahrung bringen könnten, dass sie wissen sollten, dass wir die Revolution voll und ganz unterstützt haben. 2-3 Leute aus unserer Familie haben sich den bewaffneten Gruppen sogar angeschlossen. Aber es reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen und um unser Hab und Gut zu retten.
Sommer 2012.
Als ich im Juli 2012 in Damaskus bin, ändert sich die eher ruhige Lage von einem Tag auf den anderen. 4 hochrangige Militärs kommen bei einem Anschlag ums Leben. Für 24 Stunden ist es gespenstisch still. Nur Hubschrauber kreisen über der Stadt. Dann rufen bewaffnete Gruppen zu einem Vulkan Damaskus auf und tragen ihren Kampf ins Zentrum von Damaskus. Gleichzeitig wird Aleppo angegriffen. Armee und Sicherheitskräfte schlagen zurück. Mehrmals sage ich ein Treffen mit den Freunden ab, weil es in unmittelbarer Nähe meiner Wohnung Schießereien gibt. Erst Ende Juli sehen wir uns wieder. Es ist heiß. Wenn es Strom gibt, ist das träge Rauschen der Ventilatoren allgegenwärtig.
Julia hat in Zamalka gewohnt. Da musste sie weg und wohnt jetzt in Jadamana. Sie ist IDP, eine Inlandsvertriebene. Salim wohnt in Kassa, immer noch, das ist bei Babtuma. Und Michelle wohnt in Kusur, das ist auch ein ruhiges Viertel, gleich neben Kassa. Sie hören die Geräusche, Schüsse und Explosionen, aber das Viertel selber ist ruhig. Anders ist es am Abaseyin-Platz. Der liegt direkt neben Zamalka und Jobar, näher als Kassa oder Kusur. Also hört man die Explosionen lauter und die Schießereien sind näher dran.
Es ist Samstag und Bissar, der Verlobte von Julia, ist mitgekommen. Bissar sei ein Meisterkoch, Chef de la Cuisine, sagen die Freunde. An diesem Tag überlässt Julia ihm das Reden. Vor einem Jahr hatten sie heiraten wollen. Sie hatten sogar eine Wohnung in Zamalka gekauft. Doch die Unruhen haben ihre Pläne vorerst zunichte gemacht. Die Freunde sind müde und nervös. Das Rauchverbot, das früher bei den Treffen galt, ist aufgehoben. Salim erzählt, wie es ihm ergangen ist.
Vor einigen Wochen begannen ja die Angriffe in den Außenbezirken von Damaskus. Selbst einige Viertel in Damaskus waren betroffen. Besonders in der Nacht hören wir die Explosionen, Schießereien, Hubschrauber, Kanonendonner. Nachts diese Leuchtraketen. Wir sitzen zu Hause, gehen kaum noch raus. Die meisten Leute aus dem Haus, wo wir wohnen, sind nach Beirut gefahren. Nach dem Anschlag auf das nationale Sicherheitszentrum in Rauda war Damaskus für 3 Tage wie eine Geisterstadt. Jeder hatte Angst. Ich war bei der Arbeit und als wir von dem Anschlag hörten, wurden wir sofort aufgefordert, nach Hause zu gehen und das Haus nicht zu verlassen. Heute sieht man um 8 Uhr abends niemanden mehr auf der Straße. Die Geschäfte sind geschlossen, das Leben scheint stillzustehen.
Jihad wohnt in dem palästinensischen Flüchtlingslager Yarmouk im Süden von Damaskus. Noch vor wenigen Monaten hatte ich ihn und seine Familie dort besucht. Er zeigte mir Flüchtlinge in einer Schule und Parolen an den Hauswänden, die die freie syrische Armee priesen. Er selber lehnte das ab. Nun habe sich die Lage noch verschlimmert.
Weil die Situation so unsicher ist und weil wir in einem Klima von Anspannung und Angst leben, ist es ein fruchtbarer Boden für alle möglichen Gerüchte. Auch in Jarmouk, wo ich wohne. Eines Nachts wurden wir von einer unglaublichen Welle von Familien geradezu überrannt, die vor Kämpfen in Aji al-Aswad, einem Nachbarviertel, davongelaufen waren. Sie hatten Gerüchte gehört, wonach Schabia einer bestimmten Religionsgruppe Zivilisten einer anderen Religionsgruppe angreifen würden. Von den Moscheen ertönte der Ruf, Allahu Akbar, Die Leute waren außer sich vor Angst, packten zusammen, was sie greifen konnten und rannten davon. In diesem Klima wachsen Gerüchte in den Himmel.
Wurden die Leute von den Moscheen aufgefordert zu fliehen?
Nein, nein, es war nur dieser Ruf, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Damit beschreibe ich nur die Atmosphäre. Dieses Rufen, Allahu Akbar, hat den Menschen noch mehr Angst gemacht.
Es hat die Anspannung erhöht. Wenn man in der Moschee Allahu Akbar sagt, ist das wie eine Art versteckter Botschaft an die Leute. Man kann das in viele Richtungen interpretieren.
Rettet euch.
Ja, rettet euch zum Beispiel.
Trotz ihrer eigenen Situation spricht Julia sich für die Freie Syrische Armee aus. Ihr Vormarsch auf Damaskus sei ein Zeichen der Stärke der Freien Armee Chechur. Die Machtverhältnisse änderten sich zu deren Gunsten.
Die Freie Armee, los Leute!
Also diese zwei Leute aus unserer Familie, die bei der FSA sind, sind nicht nur verwandt, sie sind auch Freunde. Sie haben eine gute Ausbildung. Sie sind säkular in allen Dingen des täglichen Lebens. Ich würde gern wissen, ob sie Alkohol trinken dürfen, ob sie rauchen dürfen. Was ist, wenn sie im Streit aus Versehen mal fluchen würden? Ich möchte das alles gern wissen. Ob sie wirklich offen zeigen und sagen können, wer sie sind, welchen Hintergrund sie haben. Oder müssen sie einfach mit der Mehrheit der bewaffneten Gruppe mitlaufen, der sie sich angeschlossen haben. Über all diese Details konnten wir natürlich am Telefon nicht sprechen. Aber wie gesagt, allgemein meinten sie, es ginge ihnen gut. Der Grund, warum sie sich diesen bewaffneten Gruppen angeschlossen haben, war, dass sie das Gefühl hatten, sie müssten etwas tun. Dass sie nicht einfach bei dem, was geschieht, zuschauen dürften.
Während sich die Verwandten von Julia im Sommer 2012 den bewaffneten Gruppen anschließen, gehen Julia und ihre Freunde einen anderen Weg. Sie helfen Inlandsvertriebenen wie Dschihad. Sie sind aktiv in Versöhnungskomitees in den Vorstädten wie Safwan. Oder sie engagieren sich kulturell wie Salim. Er macht mit bei Nachnu, einem neu gegründeten Kulturverein, in dem Salim das Orchester, den Chor und das Theater mit aufbaut. Nachnu heißt Wir. Und der Verein bietet jungen Leuten aus allen Teilen des Landes die Möglichkeit, künstlerisch aktiv zu werden. Täglich wird hier gemalt, geschrieben und Theater gespielt. Orchester und Chor studieren klassische und populäre Lieder, aber auch eigene Kompositionen ein und geben Konzerte. Die Räume und finanzielle Unterstützung gibt es von einem Geschäftsmann aus dem Libanon. Er habe im libanesischen Bürgerkrieg gekämpft, sagt er. Er hoffe, dass der syrischen Jugend diese Erfahrung erspart bleibe. Bei einem späteren Treffen erzählt Salim den Freunden von seiner neuesten Idee.
Michelle und ich, wir haben uns was überlegt. Wir organisieren ein Fußballturnier mit Leuten aus vier verschiedenen Stadtvierteln, die alle verschiedene religiöse Hintergründe haben. Aus Jaramana, Midan, Kabun, Kassa. Natürlich wird nicht das Team aus Kassar gegen das Team aus Jaramana spielen, weil sie sich dann vermutlich umbringen werden. Nein, sie werden in gemischten Teams spielen. Wir sind dabei, das Ganze zu organisieren. Heute brauchen wir sogar für ein Fußballspiel die Zustimmung der Sicherheitskräfte.
Der Vorschlag löst Gelächter und Begeisterung aus. Und die Freunde sind sich einig, dass Fußball für die meisten Leute wichtiger ist als Regierung oder Opposition. Später, als die anderen gegangen sind, zeigt Amar sich skeptisch. Er fürchtet, dass der politische Islam sich durchsetzen könnte.
Da wir in den letzten 40, 45 Jahren hier im Land keine politischen Parteien hatten, ist niemand auf der Straße vertreten außer den Islamisten. Für sie ist es am einfachsten, die Menschen zu organisieren. Und weil 65% der Bevölkerung sunnitische Muslime sind, werden die Islamisten natürlich an die Macht kommen.
بداية الثورة وكنت متفائلة جدا وكان في شعور انه خلال شهر شهر ونص شهرين بدأت كل الأمور منتهية
وكنت enthusiastisch am Anfang. بهذاك الوقت بالمرحلة und ich habe versucht etwas für die Revolution zu tun. Nahrungsmittel zu sammeln für die Leute. Ich habe versucht zu schreiben. Ich habe auch versucht mit dem syrischen Roten Halbmond oder dem Roten Kreuz zu arbeiten. Alles mögliche habe ich versucht. Aber je länger alles gedauert hat und wie es sich entwickelt hat, wurde es immer komplizierter, als wir alle am Anfang dachten. Unsere Familie hat viel Leid erlebt. Mein Onkel wurde entführt. Zwei aus unserer Familie starben, weil sie sich für die Revolution einsetzten. Einige haben ihr Zuhause verloren und wurden zu Binnenflüchtlingen. In der letzten Zeit bin ich eigentlich ziemlich verzweifelt. Ich habe wirklich alles verfolgt, was geschah. Ob ein Oppositioneller hier etwas vorgeschlagen hat, ob es internationale Treffen, Gespräche gab und deren Ergebnisse, alles habe ich verfolgt. Heute ist es egal. Die Leute kümmern sich nicht mehr darum. Da trifft sich jemand? Na gut, lasst sie. Es wird sowieso nichts bringen.
Herbst 2012.
Im November 2012 kreisen Kampfjets über Damaskus. Im Osten und Süden steigen schwarze Rauchsäulen in den Himmel. Zu einem Treffen in Jaramana kann Salim nicht kommen. Auch Dschihad ist nicht dabei. Es gibt Spannungen mit bewaffneten Gruppen in Jarmuk, dem Palästinenserlager, in dem er wohnt. Eine Stunde brauchen wir mit dem Auto, bis wir alle Kontrollpunkte der syrischen Armee passiert haben. Sonst dauert die Fahrt nach Jaramana 15 Minuten.
Sieht aus, als müssen wir noch auf ein paar Leute warten. Ich weiß nicht, hier haben sie es nicht so mit der Pünktlichkeit. Ja, in diesen Zeiten und in dieser Kultur und in diesem Land und in dieser arabischen Welt. Aber was sollen wir tun?
Neue Freunde haben sich dem Diskussionskreis angeschlossen. Iyad, ein IT-Spezialist, Muhammad, ein Zahnarzt und Amma aus Sachnaya. Anders als früher sind nun viele Mitglieder in Oppositionsparteien geworden. Rawa ist die beste Freundin von Julia und hat, wie auch Julia, durch die Kämpfe ihr Zuhause verloren. Sie macht es sich zwischen großen Kissen gemütlich und zündet eine Wasserpfeife an. Beruhigend blubbert die Nargileh vor sich hin. Rawa lächelt entspannt. Was für ein Kontrast zu den Kämpfen, die nur wenige Kilometer entfernt in den anderen Vororten toben.
Das ist doch normal geworden. Erst wurden Leute erschossen, dann wurden Mörsergranaten gefeuert, dann kamen die Panzer, dann die Hubschrauber und jetzt die Kampfjets. Es gibt noch die Skat-Raketen und die chemischen Waffen. Ich arbeite in Basel. Und am Anfang der Kämpfe hat mich der Kampflärm irritiert. Aber wenn ich jetzt mit dem Bus durch Kabun und Harasta zur Arbeit fahre, sind da überall diese schwarzen Rauchsäulen. So ist das halt.
Muhammad erzählt von seinen Erlebnissen, während ein Kampfjet das Haus überfliegt.
Dieses allgemeine Koordinationskomitee wollte von mir, dass ich zu bestimmten sensiblen Orten in der Altstadt gehe, um dort Aufnahmen zu machen. Im Hamidiermarkt zum Beispiel. Sie sagten mir, ich solle möglichst dunkle Aufnahmen von Menschenansammlungen machen. Sie wollten die später montieren und bearbeiten, dass es aussah, als habe es dort Demonstrationen gegeben.
Als er das nicht machen wollte, habe man ihm einen Computer, eine neue Kamera und schließlich Geld angeboten. Aber er sei ausgestiegen, erzählt Muhammad. Er habe sich einer anderen Gruppe angeschlossen. Wann war das?
Das war ungefähr von Mai 2011 bis Oktober 2011.
Äußerlich ungerührt von den überfliegenden Kampfjets diskutieren die Freunde weiter. Lange bevor es dunkel wird, machen sich alle auf den Heimweg.
September 2013.
Eine Woche nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz verstärkt sich die Front gegen die Regierung in Syrien.
Syrien unterzeichnet das UN-Chemiewaffenprotokoll und stimmt der Vernichtung seiner Bestände zu.
US-Präsident Obama hat der syrischen Führung erstmals direkt mit einem Militärschlag gedroht.
Die USA nimmt Abstand von einem angekündigten Angriff auf das Land.
In Syrien selbst gehen die Kämpfe unterdessen unvermindert weiter.
Alles wird jetzt international entschieden. Die Großmächte sagen, wo es lang geht. Und wenn sie sich auf was geeinigt haben, machen die Syrer, was gesagt wird. Ja, es ist wirklich sehr kompliziert geworden. Ich bin nicht optimistisch. Auch nicht mehr enthusiastisch. Im Gegenteil, ich bin verzweifelt. Eigentlich geht das allen Syrern jetzt so. Wir sind abhängig von den Nachrichten, von allem, was passiert, aber wir können nichts tun. Ich bin sogar krank geworden und habe jetzt oft Migräne, Kopfschmerzen von allem, was mir durch den Kopf gegangen ist, von der Anspannung. Nein, ich bin überhaupt nicht mehr optimistisch. Vielleicht werde ich bald in einen goldenen Käfig einziehen und meinen Verlobten heiraten. Aber ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Wir haben die Hochzeit schon so oft verschoben. Stop!
Sommer 2013.
Im Juni 2013 treffe ich Dschihad nach langer Zeit wieder. Er musste mit seiner Familie aus dem Lager Yarmouk fliehen, wo er seit Kindestagen zu Hause war. 150.000 Palästinenser und 700.000 Syrer hatten dort gelebt. Nun ist Yarmouk eine Kampfzone.
Es war eine Tragödie und wir durchleben noch einmal, was 1948 geschehen war, die Diaspora. Ich habe ja schon erwähnt, dass im Yarmouk-Lager bis zu 800.000 Menschen lebten. Und in nur einem Tag mussten 80% dieser Menschen das Lager verlassen. Autos waren nicht erlaubt. Und da war diese endlose Schlange von Leuten, die gerade das Nötigste zusammengepackt hatten und die Straße entlang liefen. Kinder, Frauen, alte Leute. Es war eine Katastrophe.
Dschihads Familie hat alles verloren. Ihr gemütliches Zuhause hat die Kämpfe nicht überlebt. Ihr Hab und Gut wurde geplündert. Nach mehreren Zwischenstationen lebt Dschihad mit seinem Vater in einem Hotel. Die Mutter ist mit den beiden Schwestern zu Verwandten nach Algerien gefahren, wo sie versuchen, Aufenthalt zu bekommen. Doch Palästinenser sind auch dort nicht willkommen. Monate später kehren sie erschöpft und traurig nach Damaskus zurück. Seine Freunde sieht Dschihad nur noch selten. Er wirkt angespannt, unruhig. Wenn er auf die letzten 3 Jahre zurückblickt, fällt sein Fazit bitter aus.
Wie Julia war ich am Anfang auch richtig optimistisch. Ich glaubte, das syrische Volk würde die Führung übernehmen und sich von einer totalitären, tyrannischen Diktatur befreien, die alle Teile des öffentlichen Lebens bestimmte. Ich dachte, wir stehen kurz vor dem Beginn einer richtig guten Zukunft. Doch bald habe ich meine Meinung geändert. Der Grund war, dass ich an einigen Demonstrationen teilgenommen hatte. Aber die Parolen, die dort gerufen wurden, waren nicht, was ich meinte. Beispielsweise forderten einige Leute eine Flugverbotszone, eine ausländische Intervention. Und es kam mir so vor, als kopierten sie das, was in Libyen passiert war. Und das war etwas, was ich nicht auf die Lage in Syrien übertragen ließ. Zu dem Zeitpunkt hatte die Regierung keine Kampfjets oder Panzer oder schwere Artillerie eingesetzt. Ein ganz wichtiger Punkt für mich war, als die Opposition zu den Waffen griff und die ganze Sache der Opposition im Land militärisch immer mehr eskalierte. Am Ende müssen alle diese Menschen in der Zukunft zusammenleben. Und wenn jemand, der für die Regierung ist, jemanden tötet, der für die Opposition ist, oder er tötet seine Familie und die Opposition macht das Gleiche, wie sollen diese Menschen in Zukunft noch zusammenleben?
Ich
bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ich habe ja erzählt, dass ich meine persönlichen Pläne für die Revolution ziemlich lange zurückgestellt hatte. Aber jetzt muss ich mich darum kümmern. Ich muss meinen Master machen und ich werde bald heiraten. Ja, wir werden sogar eine Party feiern. Wir werden trinken, wir werden tanzen. Das Leben geht weiter. Aber das heißt überhaupt nicht, dass wir über das, was hier geschieht, die vielen Toten, die Zerstörung, nicht traurig wären. Es ist eine Tragödie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand über das alles trauriger sein kann, als ich es bin. Aber das Leben muss weitergehen. Die Zukunft muss besser werden. Nur so kommen wir weiter.
Herbst 2013.
Als wir uns im September 2013 wiedersehen, ist es drückend heiß. Doch wir haben Glück. An diesem Tag gibt es Strom und der Ventilator weht stetig einen kühlen Luftzug durch den Raum. Julias Hochzeit habe ich verpasst. Im August haben sie alle zusammen getanzt und gelacht, obwohl Tod und Gewalt weiter den Alltag bestimmen. Salim verbringt die meiste Zeit im Kulturverein Nachnu, spielt Theater und ist so beschäftigt, dass er nur noch selten zu den Treffen kommt. Dschihad und Julia helfen Inlandsflüchtlingen. Safwan engagiert sich in einem Versöhnungskomitee und versucht, Kämpfer zur Abgabe ihrer Waffen zu bewegen. Kein ungefährlicher Job. Doch was ist aus dem Aufbruch der ersten Tage geworden? Den Forderungen nach Freiheit, nach politischen Veränderungen?
Diese Frage ist wirklich schwierig. So traurig es ist, die meisten Syrer schauen nur noch zu. Ja, wir wollen Freiheiten, essen und arbeiten. Wir wollen, dass alles wieder gut wird, aber niemand tut etwas dafür. Die Stimmung ist vom Krieg bestimmt. Entweder man nimmt eine Waffe oder sieht zu. Ich denke das überhaupt nicht, aber die meisten meiner Freunde sehen das so. Ich finde, es ist egal, was die Leute denken. Sie sollen sich auf ein oder zwei Punkte einigen, das reicht. Wir können über Facebook diskutieren, unsere Ansichten verbreiten. Hauptsache, wir tun irgendetwas.
Wie wäre es, Ideen zu sammeln, wie die Zukunft Syriens aussehen soll?
Jeder kann eigene Ideen aufschreiben und danach können wir uns wieder alle treffen und darüber nachdenken.
Wenn wir dann noch am Leben sind.
Nimm Rawa mit dir. Nimm sie mit, sie ist schwanger.
Oh, congratulations.
Mir kannst du gratulieren. Gott hat es so gewollt.
Ich finde es ein gutes Zeichen.
Genau. Neues Leben.
Ja, es ist sehr gut. Na, dann hoffen wir mal, dass hier in 7 Monaten wieder alles in Ordnung ist.
So Gott will.
Und es Frieden für die Kinder gibt.
Ich habe ernste Zweifel.
Frühling 2014.
Wieder sind einige Monate vergangen. Im März 2014 treffe ich Amma in einem Café in der Damascener Altstadt.
The last time I've seen Julia was like 3-4 weeks ago.
Das letzte Mal habe ich Julia vor vielleicht 3-4 Wochen gesehen. Es geschieht nicht viel. Das Leben geht weiter. Du gehst zur Arbeit und kommst wieder nach Hause. Es gibt nicht viel zu tun. Wenn du Glück hast, kannst du am Wochenende was unternehmen, Freunde besuchen, was trinken gehen oder so. Das war's.
Also keine großen Diskussionen mehr über die Zukunft des Landes.
Die Zukunft ist düster. Es ist immer noch die gleiche Diskussion. Nichts bewegt sich. Wer für die Regierung ist, ist noch immer für sie und zwar immer radikaler. Und das Gleiche gilt für die andere Seite. Alle meine engen Freunde sind fort. Ja, jeder Einzelne hat das Land verlassen. Russland, Niederlande, Schweden, Dubai, such dir was aus.
Take your pick.
So how do you spend your free time?
Und wie verbringst du deine freie Zeit?
Some music, some reading.
Ich höre Musik, lese, informiere mich und arbeite. Zum Glück habe ich noch die Arbeit, sonst hätte ich mich vermutlich auch auf eine so verrückte Reise ins Ausland gemacht. Ich habe sogar angefangen, Bücher über Psychologie zu lesen. Wahrscheinlich eine Auswirkung der Krise hier. Freud. Das ist ein großer Name, super kompliziert, aber interessant. Auf jeden Fall besser als Sitcoms anzuschauen.
Herbst 2014.
Bevor ich Anfang November 2014 nach längerer Pause wieder nach Damaskus fahre, schicke ich eine Mail an Amma, um mein Kommen anzukündigen. Wie immer frage ich, ob ich ihm Bücher mitbringen soll. Die Antwort ist eine Überraschung.
Schön von dir zu hören. Ich bin in Holland. Ich kam vor ungefähr 2 Monaten her mit einem Touristenvisum. Dann habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Es gab einige persönliche Drohungen in der letzten Zeit. Es ist ein Neuanfang mit großen Herausforderungen. Aber für mich gilt, jetzt oder nie.
In Damaskus angekommen ist keiner der Freunde aufzufinden. Ich suche nach Neuigkeiten und habe etwas Glück. Von Salim höre ich, dass er sich weiter bei dem Kulturverein Nachnu engagiert. Für ein Treffen aber fehle ihm die Zeit. Zu Safwan kann ich keinen Kontakt herstellen. Zuletzt war er in die lokalen Versöhnungsgespräche mit Bewaffneten involviert, die nun an vielen Orten stattfinden. Auch die Freunde haben keine Nachricht mehr von ihm. Über Dschihad höre ich, dass er sich mit Mutter und Schwestern auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa gemacht hat. Bis Weihnachten höre ich nichts von ihm. Dann kommt eine Mail. Er ist angekommen.
Meine Familie und ich senden dir viele Grüße. Wir versuchen jetzt, eine gute Universität für meine jüngeren Schwestern zu finden. Sie müssen mit ihrem Leben noch einmal von vorne anfangen. Wir sind überzeugt, dass ein guter akademischer Abschluss der Schlüssel für einen Neuanfang ist. Ich will versuchen, ob ich bei einer humanitären Organisation als Freiwilliger nützlich sein kann, bis unser Aufenthalt geregelt ist. Unsere liebe Mutter macht uns immer Mut, wenn wir nicht mehr weiter können. Für sie wird sich der Traum ihres Lebens erfüllen, wenn sie uns in Sicherheit weiß und wenn sie sieht, dass wir erfolgreich sind. PS, Julia und Bissar haben ein Restaurant in der Altstadt aufgemacht. Sie erwarten dich, wenn du wieder in Damaskus bist. Bissar ist ein super Koch.
Damaskus, Munamur. 5 Freunde in Syrien. Ein Feature von Karin Leukefeld. Es sprachen Nele Rosetz, Svenja Wasser, David Adelhoch, Benjamin Berger, Resi Heidwert, Andreas Potulski, Alexander Ritter und Daniel Schüssler. Technische Realisation: Rike Wiebelitz, Daniel Dietmann und Barbara Göbel. Regieassistenz: Ellen Verstegen. Regie: Matthias Kapul. Redaktion: Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.